Ich glaube schon, dass ein Großteil der Kinder auch Konkurrenz schon in der Jugend wahrnimmt.
Irgendwann fängt man natürlich an, wenn man Gas gibt, aber trotzdem immer übersehen und nicht berücksichtigt wird, dann fängt man natürlich auch an zu zweifeln. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Leistung.
Das hätte ich rückblickend schon auch hin und wieder mal machen können. Mal zu sagen, ey, ich weiß, ist gerade scheiße für dich, ich fühle das, aber bleib dran, wir brauchen dich. Sprecht miteinander, weil Kommunikation ist so wichtig.
Berlin, 29. Juni 2024, Sommerabend, Viertelfinale der Europameisterschaft. Deutschland gegen Spanien, die ganze Nation im Ausnahmezustand und mittendrin Niklas Füllkrug, ein Stürmer, der für Leidenschaft steht, für Einsatz, für Herz, aber auch einer, der lange warten musste und sich in der Nationalmannschaft immer wieder hinten anstellen muss. Bank statt Startelf. Zweite Reihe, trotz Form, trotz Willen, trotz Torinstinkt. Warum? Starke Konkurrenz. Und weil der Erfolg der Mannschaft über jedem individuellen Erfolg steht. Jede Minute auf dem Platz fühlt sich an wie ein Test. Und trotzdem weiß ein Spieler, Ruhe bewahren, auf den Moment warten und die ganze Energie im entscheidenden Augenblick auf den Platz bringen. Natürlich entstehen Zweifel und Enttäuschung, wenn man nicht spielt. Die eigenen Erwartungen, die Lust aufs Spiel, der Druck von außen. Es ist der schmale Grat zwischen dem eigenen Drang, sich zu beweisen und dem Willen, dem Team den eigenen Erfolg unterzuordnen. In diesem Beispiel sprechen wir über einen Spieler, der es natürlich bereits nach ganz oben geschafft hat. Aber wie sieht der Weg zum Profi wirklich aus? In den Ligen als junger Spieler, wenn man noch nicht im Rampenlicht steht und der Trainer einem kaum eine Chance gibt. Und genau darum geht es heute. Um den Konkurrenzkampf im Fußball. Das ewige Spannungsfeld zwischen Zusammenhalt und Selbstbehauptung. Zwischen wir und ich, zwischen Teamgeist und Ego. Wir alle kennen das, nicht nur auf dem Platz. Auch im Alltag kämpfen wir um Anerkennung, um Sichtbarkeit, um unseren Platz im System. Im Büro, im Studium, im Freundeskreis. Immer spüren wir denselben Druck. Leistung zeigen, besser sein, konstant bleiben. Aber wie viel kostet uns dieser Kampf wirklich? Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir nicht gefragt sind? Wann motiviert Konkurrenz und wann lässt sie vielleicht schon früh Träume platzen, bevor sie überhaupt beginnen? Welche Rolle spielen Trainerinnen und Trainer und wie häufig hängt es vom eigenen Mindset ab? Es geht heute um das, was zwischen den Ketten passiert, auf dem Platz und im Kopf. Heute sind Fabi und ich ohne Gast, dafür mit unzähligen eigenen Erfahrungen. Also lasst uns direkt eintauchen in den Konkurrenzkampf auf dem Platz und in unseren Köpfen. Mein Name ist Turit Knag. Herzlich willkommen zu Seitenwechsel.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Fabi.
Turit. Grüße dich.
Mal wieder nur wir zwei heute.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für das sehr tolle Intro. Muss ja auch mal gesagt sein, ne? Jedes Mal liest du hier ein Intro vor und leitest die Folge so gut ein und keiner sagt mal Danke.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt aber gerade auch nur meinen Namen genannt nach dem Intro.
Ich bin auch da.
Fabi ist auch da.
Ja, ich bin auch da.
Und wie ihr hören könnt, heute nur zu zweit. Ich glaube, wir haben selber so viel Erfahrung in Sachen Konkurrenz in unserer Karriere gemacht. Von daher, glaube ich, füllen wir diese
Folge. Ja, was heißt überhaupt nur? Also es sind immerhin wir beide.
Immerhin wir beide. Ich finde es ein spannendes Thema, grundsätzlich Konkurrenz, weil es sich ja einerseits irgendwie pushen kann, aber auch, werden wir sicherlich gleich mal drüber sprechen, auch natürlich extrem hemmen kann.
Ja.
Und Konkurrenz etwas, was, glaube ich, auch auf den Alltag, aufs alltägliche Leben total übertragbar ist. Also nicht nur im Fußball hast du Konkurrenz eigentlich überall, sei es auf der Arbeit, selbst im Freundeskreis, auf Social Media, überall vergleicht man sich, überall hat man irgendwie Konkurrenzdruck.
Ja. Ja, ich finde, gerade Thema Social Media ist ja jetzt auch, wie lange haben wir das Ganze so groß? Ein Jahrzehnt vielleicht. Das hat natürlich nochmal sehr dazu beigetragen, dass wir uns einfach bei allem, wirklich bei allem, was so im Leben passiert, mit anderen vergleichen.
Mhm. Ne?
Und uns dementsprechend auch selbst mit anderen in Konkurrenz setzen quasi. Und wenn wir das auf den Sport beziehen, wie du gesagt hast, Konkurrenz gibt's vor allem im Sport dann auch überall. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob du eine Einzelsportart betreibst, wie Tennis zum Beispiel, wo du hauptsächlich
mit den Gegnern konkurrierst,
ja. Oder ob du eben in einer Teamsportart unterwegs bist, in unserem Fall dann Fußball, und auch konkurrierst mit anderen Leuten um eine bestimmte Position, um deinen Platz im Kader und auf dem Feld, aber eben auch diesen Teamgedanken immer dabei haben musst.
irgendwie auch ein Widerspruch in sich fast, ne? Also, dass man einerseits zusammen erfolgreich sein soll und trotzdem hat ja auch jeder sein eigenes Ziel vor Augen.
Klar, man könnte meinen, das widerspricht sich, aber irgendwie, ja, es ist halt ein schmaler Grat, also den du da entlang wandern musst, weil du willst ja auf der einen Seite persönlich total erfolgreich sein und dann das Maximum aus dir selbst rausholen, aber du willst natürlich auch, du weißt auch, du funktionierst ja nur persönlich, wenn du auch in einer funktionierenden Mannschaft spielst. Also, dass jemand alleine glänzt im Fußball, da muss es schon sehr viel Talent haben und mit großem Talent gesegnet sein.
Da muss man schon Fabi Klose heißen.
Nein,
ne?
Ich konnte das eben genau nicht.
Ja.
Ich konnte sehr, sehr selten, gerade auf meiner Position als Mittelstürmer.
Stimmt, da bist du angewiesen.
Ja, konnte ich sehr, sehr selten, eigentlich nie alleine glänzen.
Ja, also ich glaube, da liegt super viel. Werden wir gleich nochmal ganz genau drauf eingehen. Zwei Themen noch zum Anfang. Einmal, ihr Lieben, anscheinend hört ihr uns ja gerne. Das freut uns natürlich. Hier steckt, wie ihr merkt, super viel Arbeit drin. Wir bereiten uns immer sehr gut vor, haben ein tolles Team hinter uns, was uns die Folgen auch immer sehr, sehr gut aufbereitet. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ja, uns gerne hört, wenn ihr uns auch mit 5 Sternen bewertet. Bei ja.
Ehrlicherweise, bevor ich einen eigenen Podcast hatte, war ich auch immer zu faul.
Ja,
so,
ich weiß.
Man denkt immer, man hört das und denkt dann so, boah, spielt jetzt meine Bewertung irgendwie eine Rolle? Ja, spielt eine Rolle. Also macht das gerne, wenn euch der Podcast gefällt.
Wir würden uns freuen.
Ja, wir würden uns sehr darüber freuen. Ja. Und was wolltest du noch sagen, Turit?
Ja, ich habe noch eine kleine Ankündigung. Ihr wisst ja, dass wir haben es ja jetzt ein paar Mal erwähnt, unser Live-Podcast in Bielefeld am 7.2. Wir haben ja auch die ganze Zeit gesagt, wir haben einen tollen Überraschungsgast. Es ist auch immer noch eine Überraschung, aber hinter den Kulissen steht der Gast jetzt fest.
Ja. Und aber sag nichts.
Nein, noch nicht.
Ich habe Turit verboten.
Ja, noch nicht. So ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden. Wir freuen uns aber total. Wird ein richtig, richtig guter Gast. Ein Mensch, der den Fußball liebt. So viel kann man sagen.
Ja, du sollst jetzt nicht weiterreden.
Okay.
Wir wollen euch einfach nur sagen, wir haben einen Gast. Der wird irgendwann bekannt gegeben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch schon im Vorfeld einfach jetzt, drückt ihr auf Pause, kauft euch ein Ticket und dann hört ihr weiter.
Gute Idee.
So, zurück.
Zurück zum Thema.
Zurück zum Thema, ja. Also das Thema ist groß, das können wir schon mal festhalten.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz, wir fangen ja immer ganz gerne auch mal mit einer wissenschaftlichen oder mit einer Definition, mit einer Einordnung an. Thema Konkurrenz können wir natürlich auch einmal einordnen. Warum sind wir überhaupt oder warum sind Menschen überhaupt in Konkurrenz miteinander? Wo kommt das überhaupt her? Und im Grunde ist das natürlich evolutionär bedingt. Ich glaube, es ist ganz klar, ganz früher.
Ja, alles ist, vieles ist bedingt oder kommt aus dem Mittelalter.
Ich wollte gerade sagen, es steckt so in deinem Kopf, aber da kannst du gar nichts gegen machen.
Ja.
Weiß nicht, also natürlich unsere Vorfahren mussten konkurrieren mit Artgenossen, um Ressourcen, um Nahrung, Territorium oder Partner oder Partnerin, ganz klar, um einfach die Überlebenschancen zu sichern. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir heutzutage, zumindest hier, wo wir leben, nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen. Hier ist unser Konkurrenzkampf eher dadurch bedingt, dass es für uns eher um sowas geht wie Anerkennung, sozialer Status und einfach sich seinen Platz im Alltag zu sichern gegenüber anderen. Und man vergleicht sich ständig, ob im Alltag oder im Job und eben ganz viel auch im Fußball. Und Konkurrenz kann auch ziemlich gegensätzlich wirken. Also es kann dich einerseits stressen, aber es kann dich auch andererseits zur Höchstleistung anspornen. Und ob sie uns motiviert oder hemmt, hängt eigentlich stark davon ab, was wir selber in unserem Kopf haben, wie wir diesen Druck einordnen. Also gibt schon ein paar psychologische Muster, die da greifen. Und da werden wir natürlich ein bisschen in der Folge drüber sprechen und das auch vielleicht so an der einen oder anderen Stelle wissenschaftlich ein bisschen aufarbeiten.
Ja, du bist ja jetzt relativ weit zurückgegangen.
Meinst du? Unsere
ja,
Vorfahren.
Schon zu unseren Vorfahren. Ich würde vorschlagen, wir gehen nicht ganz so weit zurück, aber versuchen auch am Anfang anzufangen. Also wo könnte dieses Thema Konkurrenz Denken im Mannschaftssport das erste Mal auftreten? Was denkst du, Turit?
Ja, tolle Frage, Fabi.
Ich kann ja mal anfangen. Ich habe bei mir dann auch im Vorfeld der Aufzeichnung überlegt, wann habe ich das erste Mal Konkurrenzdruck, spreche jetzt immer von Konkurrenzdruck, aber überhaupt dieses Gefühl, Konkurrenz zu haben in dem, was wir sportlich machen. Ich beschränke mich jetzt erstmal auf Sportliche. Wann habe ich das erste Mal gefühlt? Und dann war mein erster Gedanke in der Jugend, Und dann habe ich festgestellt, war bei mir tatsächlich gar nicht so, dass ich mich vertan habe. Also ich glaube schon, dass ein Großteil der Kinder auch Konkurrenz schon in der Jugend wahrnimmt. Ich hatte natürlich nun einfach einen anderen Werdegang und habe ganz, ganz lange meine ganze Jugend einfach nur aus Spaß an der Freude Fußball gespielt.
Mhm. Bei dir ist es erst in professionelle Strukturen gegangen, genau, als du quasi schon im Erwachsenenalter warst.
Ne? Genau, aber heutzutage ist natürlich, also Kinder werden viel, viel früher auch schon in NLZs geholt, werden zu großen Vereinen geholt. Also denke ich schon, dass wir schon darüber sprechen sollten, dass Konkurrenzdruck schon in der Jugend auch da ist und bei Kindern da ist.
Also ich muss ja auch sagen, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wann ich das erste Mal so Konkurrenzdruck gespürt habe. Und anders als bei dir bin ich ja auch schon relativ früh eigentlich, naja, in verhältnismäßig professionelle Strukturen gegangen. So professionell, wie es eben damals im Frauenfußball schon war. Und bei mir war es eigentlich so, als ich mit 13 Jahren bin ich in die Nachwuchsabteilung vom FCA Duisburg gewechselt, was damals Bundesligist, Champions League-Anwärter war. Also schon ein Top-Club mit richtig guten Spielerinnen. Und dann so die ersten Mal in Auswahlmannschaften. Ich habe in der Niederrhein-Auswahl gespielt, dann irgendwie in der 15 Nationalmannschaft. Und so mit diesen 13 Jahren, als ich so in diese Maschinerie reingegangen bin, da habe ich das erste Mal gemerkt, ach krass, hier sind ja auch andere Spielerinnen, die sich auch gegen dich behaupten wollen.
Da werden die Ellenbogen ausgefahren.
Ja, und in dem Alter ist es halt auch noch so, dass die Eltern da auch eine große Rolle gespielt haben. Da kann ich mich noch an Situationen erinnern, dass auch dann Eltern zu den Trainern gegangen sind und ja, einen Stammplatz für ihre Kinder gefordert haben und auch so. Ich muss sagen, es war schon, also es war, hatte so beide Seiten. Einerseits habe ich so aus dieser Zeit, so 13, 14, 15, 16, wo ich in der Jugend gespielt habe, meine besten Freundinnen, die ich heute noch habe, habe ich da kennengelernt in der Mannschaft. Aber andererseits hat man trotzdem so gespürt, okay, dieses einfach nur Spielen, was Spaß macht, ist an dem Punkt hier vorbei. Und du musst, wenn es weitergehen soll, musst du dich hier durchsetzen. Musst auch nur mal an manchen Stellen mal an dich denken. Ja, ich habe schon das Gefühl, für mich hat das da angefangen.
Deswegen unterhalte ich mich auch so gerne mit dir, weil wir ja komplett gegensätzliche Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Einfach, ne? Also worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass pubertierende Jugendliche, egal ob männlich oder weiblich, sind ja immer auch ein Stück weit schwierig.
Ja.
Und wenn dann noch dieses Konkurrenzdenken im Jugendfußball dazukommt, plus du hast auch einen Faktor, die Eltern gerade angesprochen, die dann, das ist ja nicht nur so, dass die mit Trainern sprechen, hier, mein Kind muss spielen, sondern die pushen dich aber vermutlich dann auch zu Hause noch und sagen, hier, du musst das machen und mach mal das und das ist wichtig, dass du jetzt spielst, weil, da kommen wir auch noch auf den Punkt, du bist ja nicht nur Sportlerin gewesen, sondern du machst ja jetzt auch noch was. Du sammelst ja ganz, ganz fleißig, nicht alleine, aber du sammelst ja, oder lässt Daten sammeln, würde ich eher sagen. Du lässt Daten sammeln, ja. Impact. Also wenn wir jetzt mal gucken, da sind Jugendspieler, die sich erhoffen, oder Jugendspielerinnen, die sich erhoffen, später mal eine Karriere zu machen. Und gerade in der heutigen Zeit ist ja dann auch logisch, ist es so, dass Vereine ganz häufig auch auf Daten einfach, also es werden ja schon Daten über Jugendspieler auch gesammelt.
Voll, also
ne? Das genau, ist ja nicht, muss man ja auch mal, kannst du vielleicht auch mal, ja, mal kurz was zu sagen, weil es werden ja nicht nur Daten von Bundesligaspielen gesammelt.
Das fängt ja auch immer früher an, ne? Dass so ein Scouting beginnt, dass sich versucht wird, junge Talente zu sichern, weil sie dann eben noch zu einem erschwinglicheren Preis auf dem Markt sind. Wir erheben auch bis runter zur B-Jugend, teilweise sogar für manche Vereine, so nur für sie auch noch weiter runter sogar Daten von Spielen. Und natürlich ist es so, dass Vereine, wenn sie Spieler verpflichten, klar hast du wahrscheinlich eine etwas größere Chance, gescoutet zu werden, wenn du sowieso in einem gut funktionierenden Team spielst, wo du vielleicht selber auch glänzen kannst, aber am Ende kommt es auf deine Leistung an, auf deine Daten, die dann für Vereine attraktiv ist, die was in dir sehen, Potenzial sehen, und deswegen ist es halt einfach so, ich glaube, in Jugendmannschaften ist es ganz, ganz deutlich zu sehen, dass natürlich einerseits Freundschaften schon auch geformt werden, aber andererseits jeder auch für sich kämpft. Ne? Weil du, es gibt so wenig Plätze im Profibereich und von so vielen Kindern und Jugendlichen, die da gern hin möchten. Und wenn du da auch nicht so eine Form von Egoismus entwickelst, wirst du wahrscheinlich auch nicht dahin kommen.
Ja, das, aber genau das ist ja, das ist ja dieser Zwiespalt, oder das ist der schmale Grat, den du hinkriegen musst, dass du willst attraktiv sein für große Vereine, auch als jugendlicher Spieler schon. Also es ist letztendlich egal, ob als jugendlicher Spieler oder dann, keine Ahnung, als junger Erwachsener, ob in der Jugend oder im unteren Herrenbereich. Du willst, dass Vereine Bock auf dich haben, weil du gute Daten hast, weil du gut spielst, weil du individuell gut performst. Aber du musst ja gleichzeitig Erfolg auch mit deiner Mannschaft haben, weil je mehr Erfolg deine Mannschaft hat, umso einfacher ist es für dich, positiv aufzufallen. Genau. Und ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich habe mit Scouting gar nichts zu tun. Ich glaube, dass Vereine mittlerweile auch schon in der NFL, würde ich sagen, im Football.
Damit habe ich wiederum nichts zu tun.
Ja, glaube ich, normal und gang und gäbe mittlerweile, dass eben auch so ein bisschen das soziale Verhalten der Spieler durchleuchtet wird. Und da wird schon auch geschaut, denke ich, wie du dich im Spiel deinen Mitspielern gegenüber verhältst. Und wie du, also es ist natürlich immer nur kurzzeitig zu beobachten, dann während eines Spiels, wie du dich deinen Mitspielern gegenüber verhältst. Das bedeutet nicht, dass du außerhalb des Platzes genau so bist. Aber weißt
Sinn,
du,
ne? Ja, so ein bisschen auch Körpersprache, wie pushe ich auch meine Mitspieler? Ja, mache ich hier nur mein eigenes Ding? Oder?
Guck mal, ich habe in den letzten Jahren viel, viel häufiger, sowohl bei Arminia Bielefeld, als auch immer wieder von außen bei anderen Vereinen gehört, ja, wir wollen Spieler dazu holen, die charakterlich zu unserem Verein und zu unserer Mannschaft passen.
Ja.
Ne? Also auf der einen Seite sollen die Spieler sportlich passen und sollen eine gute Leistung bringen, auf der anderen Seite sollen sie ins Teamgefüge passen, zu dem Verein passen. Ne? Also es geht immer auch darum, gute Leistung zu bringen, aber auch Teil der Mannschaft zu sein, in die Gruppe zu passen. Und ne, jetzt können wir ja mal versuchen zu überlegen, wie könnte man das hinkriegen? Das ist einfach ein unfassbar schmaler Grat. Wie kriegt man das hin, individuell zu performen, aber in das Team integriert zu sein, sich gegen Konkurrenten und Konkurrentinnen zu behaupten, die Ellenbogen auch mal auszufahren, ohne zu egoistisch zu sein, ist schon schwierig.
Im Grunde ist es ja wahrscheinlich auch die Mischung, die es ausmacht, ne? Also ich habe hier mal zwei Zitate. Also von zwei sehr bekannten Menschen, von Michael Jordan, der einmal gesagt, Talent gewinnt Spieler, aber Teamarbeit und Intelligenz gewinnen Meisterschaften. Und Jürgen Klopp, der sagt, Konkurrenz ist gut, sie macht uns besser. Aber Teamgeist ist das, was uns zusammenhält. Also im Grunde fordern sie irgendwie beides natürlich, dass jeder individuell auf Top-Niveau performt, aber trotzdem der Zusammenhalt in der Mannschaft immer über allem stehen muss. Also das ist, glaube ich, erstmal so die...
Ja.
Die grundlegende Formel wahrscheinlich.
Boah, ich hätte fast gesagt Wunschdenken. Aber wie bricht das runter? Die meisten Trainer, wenn ein Verein überaus große Erfolge feiert, dann steht ja immer über allem, dass die Mannschaft so gut zusammen funktioniert hat, ne? Und letztendlich ist es auch so. Es ist so, dass die Mannschaft, wenn du eine gute Chemie hast, wenn das stimmt, innerhalb der Mannschaft, wenn kein Neid da ist, wenn kein nichts Hinterlistiges, wenn man sich da untereinander auch was gönnt, weil man weiß, dass wenn die Ersatzspieler, die vermeintlichen nicht ersten Elfspieler, dann auch hinten dran stehen und Druck machen auf die vermeintlichen Stammspieler, weil sie gut performen, wenn sie reinkommen, weil sie im Training gut performen, dann erzielt man als Mannschaft den größtmöglichen Erfolg. Aber also es ist nicht selbstverständlich, dass das so funktioniert, ne? Also versetz dich rein. Ich habe ganz viele dieser Phasen erlebt. Alle
wäre nämlich meine Frage gewesen. Hast du Phasen gehabt, wo ihr als Team super funktioniert habt und dann auch gut performt habt? Oder andersrum? Oder gab es auch Phasen, ich kann ja auch sein, wo man eigentlich das Gefühl hatte, wir waren gar kein Team und haben trotzdem gut performt. Wie hast du das so erlebt?
Ja, müsste ich jetzt natürlich 13 Jahre mal kurz runterbrechen. Gab ganz, ganz unterschiedliche Phasen. Also optimalerweise hast du natürlich eine Mannschaft, wo jeder seinen Platz kennt. So. Dann musst du aber auch die Charaktere dafür in der Mannschaft haben. Also du musst wissen, du hast Ersatzspieler hinten dran, also vermeintliche Ersatzspieler, nicht SRF-Spieler. Bleib jetzt einfach mal bei Ersatzspieler, ohne das despektierlich zu meinen. Ne? Die ihre Rolle kennen, die wissen, okay, ich krieg weniger Einsatzzeiten als Spieler XY. Machen wir ein konkretes Beispiel in meiner ersten Aufstiegssaison mit Arminia Bielefeld 2013. Hatten wir schon...
Wo seid ihr da aufgestiegen, Michael?
In die zweite Liga. Hatten wir schon erste 11, erste 12, 13 Spieler. Und hatten trotzdem in dem Jahr ein unfassbares Teamgefüge. Wir waren mit beim besten Willen fußballerischen nicht die beste Mannschaft. Aber wir hatten eine Mannschaft, die total homogen war, weil auch die Spieler, die hinten dran waren, das total akzeptiert haben und da keinen Stress gemacht haben. Die waren sicherlich nicht zufrieden mit ihren Spielzeiten und haben trotzdem im Training durchgezogen. Das heißt, die haben die Spieler, die vor ihnen waren, haben sie gepusht, weil wir dieses große Ziel hatten. Wir haben früh gespürt.
Kurz genau, wie ist diese Kultur entstanden? Hat sich das einfach entwickelt?
Kann ich dir nicht sagen, ja, hat sich entwickelt. Also das kannst du auch nicht. Ich glaube, das ist total schwer, das irgendwie zu fördern und das einzufordern. Weil, guck mal, wenn du als Spieler, Spielerin unzufrieden bist mit deiner Rolle, weil dein Konkurrent, deine Konkurrentin vor dir steht, was machst du dann?
Es kommt darauf an,
Es kommt darauf an, wie du gepolt bist. Also das heißt, du hast einen Trainer, eine Trainerin, die dir schon sagen kann, ich wünsche mir das so und so, aber letztendlich ist es deine Entscheidung. Mhm. Also Konkurrenz spornt dich das an und du versuchst, gute Leistung zu bringen oder ziehst den Kopf ein und sagst, ich habe keinen Bock mehr, alles ist unfair, die Welt ist unfair zu mir, warum bin ich der oder diejenige, die hinten dran ist?
Das ist übrigens das Schlimmste. So dieses, also man kann unzufrieden sein, aber ich habe auch teilweise Momente erlebt in meiner Karriere, wo es wirklich auch von den Spielerinnen, die hinten dran waren, ins Negative umgeschlagen ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben die Weltmeisterschaft 2019 gespielt. Wir waren ein sehr gutes Team, individuell sehr gut besetzt, aber es hat als Team nicht so funktioniert, weil die Spielerinnen, die hinten dran, oder viele der Spielerinnen, die hinten dran waren, auch einfach schlechte Stimmung verbreitet haben. Dann hinterrücks übereinander auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch geredet haben, dann schlechte Stimmung gemacht haben während des Turniers. Da gebe ich aber zum Teil den Spielerinnen die Schuld, weil man muss sein Ego hinten anstellen. Gerade bei einem Turnier, da weiß man, es sind 4 Wochen und hier muss man alles für den Teamerfolg geben. Es lag aber auch ein Stück weit daran, dass Kommunikation nicht klar war, dass Rollen nicht klar verteilt waren. Das hast du ja eben schon mal angesprochen, dass es irgendwie klar sein muss, das ist so der Stamm, die ersten 12, 13, 14 und die dahinter müssen sich irgendwie unterordnen. Das muss vorher kommuniziert sein und das war in dem Fall bei uns nicht kommuniziert. Und da hat man wirklich gemerkt, wenn Unklarheit besteht über die Rolle im eigenen Team, dann wird es schwierig.
Ja, also jetzt haben wir ja beide Beispiele. Jetzt hast du einmal ein Beispiel gegeben, wo es nicht so funktioniert hat und ich habe ein Beispiel gegeben, wo es sehr gut funktioniert hat. Das heißt, Konkurrenz ist ja sowieso da, haben wir ja gesagt. Dann ist die Frage, beflügelt das eine Mannschaft oder schadet das, beziehungsweise im schlimmsten Fall zerstört das sogar das Teamgefüge? So, wo fängt eine Zusammenstellung von einer Mannschaft am Ende an? Bei der Kaderplanung. Also wer passt zu wem? Mhm. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, das ist ja das, was man immer wieder hört. Wir wollen Charaktere dazu holen oder in unserer Gruppe haben, die die Gruppe befruchten, die zu der Gruppe passen, die der Gruppe nicht schaden. Du kannst ja auch nicht nur gleiche Charaktere haben. Das funktioniert auch nicht, ne? Also kannst du eigentlich auf gut Deutsch sagen, wie viele Diven kann man uns da erlauben? Ich war schon zwischendurch auch.
Kann ich mir vorstellen.
Auch eine Diva. Aber zu einer Diva brauchst du dann halt auch ein paar Malocher, sag ich jetzt mal, ne? Die einfach machen, die nicht viel sagen. Und dann brauchst du auch ein paar Talente, die immer wieder Druck von hinten machen. Also es gibt ja genug Beispiele.
Ja. Also was mir jetzt spontan als jüngstes Beispiel in den Sinn kommt, ist PSG. Wenn du dir mal anguckst, wie die vor 3 Jahren, mit was für Stars sie besetzt waren. Aber das waren halt alles am Ende Spieler, die nicht ihr Ego unter den Teamerfolg gestellt haben.
In keinster Weise.
Wenn du da vorne.
Ja. Also das waren die besten Spieler auf diesem Planeten.
Genau,
ne?
Genau. Im Sinne der Kaderplanung und Teamzusammensetzung. Ja. Wenn du unterschiedliche Charaktere brauchst, hat das halt vorne und hinten nicht funktioniert.
Nee.
Und
null.
Am Ende siehst du ja, also es wird nicht immer so in der Perfektion klappen, aber gerade jetzt bei PSG, du hast die ganzen Stars, die Diven abgegeben. Ja. Und plötzlich hast du ein Team, ein funktionierendes Team, die vielleicht individuell nicht auf dem Niveau sind, aber einfach unglaublich homogen sind, wo sich einer für den anderen den Allerwertesten aufreißt. Ja. Also das ist, finde ich, das jüngste und das plakativste Beispiel eigentlich dafür, wie Kaderplanung dazu führen kann, dass ein Team funktioniert und ein gesunder Konkurrenzkampf, wenn man jetzt darauf unterbricht, auch herrscht und anscheinend alle auch mit ihren Rollen fein sind.
Ja, du hast vorhin gesagt, Kommunikation ist ja da auch ein wichtiges Thema, ne? Du musst das als Trainer auch irgendwie moderieren können und kommunizieren können. Wobei man dann sagt, klar, in Deutschland hatten wir das immer, der FC Bayern, der FC Hollywood, ne? eigentlich immer den besten Kader in Deutschland, in der Bundesliga. Und da hast du in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten schon gemerkt, dass der ein oder andere Trainer hat es halt gut hinbekommen. Ne? Keine Ahnung, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, die haben es halt geschafft, die konnten das.
Ja.
Kompanie, finde ich, macht es jetzt auch. Augenscheinlich ganz ordentlich kriegt's hin. Ne, wobei der Kader jetzt natürlich nicht so aufgebläht ist momentan.
Ist nicht so aufgebläht, das finde ich aber auch. Also klar, du musst natürlich immer davon ausgehen oder darauf hoffen, dass sich nicht viele verletzen. Aber es gibt ihm die Möglichkeit, erstmal alle seine Stars auch in dem Sinne bei Laune zu halten. es herrscht ein Konkurrenzkampf, aber jeder bekommt auch seine Zeiten. Er wird es anscheinend gut kommunizieren. Er sagt, wir brauchen jeden im Kader. Das heißt, er gibt auch jedem die Verantwortung, dass er Teil des Teams ist, was total wichtig ist, weil im Sinne der Selbstwirksamkeit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, muss natürlich auch das Gefühl haben, eine Aufgabe zu haben. Und das scheint er sehr gut zu moderieren.
Ja, voll. Ne? Wobei beim Thema PSG dann nochmal, Luis Enrique war, glaube ich, dann noch ein Jahr von diesen ganzen Stars der Trainer und hat dann augenscheinlich, ich will jetzt gar nicht sagen, das nicht hinbekommen. Vielleicht wollte er es auch gar nicht.
Er hat ja dann auch mit das wahrscheinlich die Umkrempelung des Teams angestoßen.
Genau, vielleicht wollte er es gar nicht hinbekommen. Manchmal ist es dann auch gut zu erkennen, okay, das funktioniert so einfach nicht. Ich krieg's mit der Truppe dann gar nicht hin.
Ja.
Na, also ist auch ein Beispiel.
Aber er ist ja auch dafür bekannt, dass er eigentlich da ein Trainer ist, der sehr viel von seinem Team einfordert, aber auch gut im Moderieren ist. Also gut auch mit den Spielern spricht, diese Rollen eben verteilt. Von daher scheint es mit ihm jetzt
ja, Rollen, Rollenverteilung, ne, ist halt dann eben auch wichtig. Wobei das, nochmal, das ist auch unfassbar schwer, das als Sportler, Sportlerin zu akzeptieren, dass deine Rolle vielleicht nicht die in der ersten und vielleicht auch nicht in der zweiten Reihe ist, sondern dann vielleicht nur in der dritten Reihe. Aber wir können ja festhalten, schlechte Kaderplanung sorgt schon dafür, dass eine Mannschaft dann auch
es zumindest schwerer hat,
zu performen. Ja, und dem auch dementsprechend dann auch der sportliche Erfolg logischerweise ausbleibt. Mhm. Ne?
Lass uns doch mal nochmal auf wirklich Konkurrenzkampf gucken, was es individuell mit uns und unseren Köpfen macht, weil das finde ich total spannend. Ich habe es ja eingangs auch schon mal gesagt. Wir haben immer Konkurrenz, egal auf dem Fußballplatz oder im Leben, wo auch immer. Also das werdet ihr alle kennen. Ihr werdet alle in euren persönlichen Alltagssituationen auf der Arbeit oder irgendwo, sogar im Freundeskreis, Konkurrenz spüren. Und die Frage ist ja am Ende, wie geht man damit um? Und wir sprechen jetzt heute über Fußball. Von daher ist es total spannend und wir haben uns da mit Hilfe der lieben Bex natürlich, die heute sicherlich auch noch ihren Senf dazu gibt und uns Dinge aus wissenschaftlicher Sicht erklärt, haben wir auch mal ein bisschen über Konkurrenz in Erfahrung bringen können und das Ganze psychologisch dann nochmal, bekommen wir von ihr eingeordnet, aber wir gucken auch nochmal drauf. Weil diese psychologischen Muster ja total spannend sind. Ich habe es gerade auch schon mal angesprochen. Gerade so als erster Punkt dieser soziale Vergleich und Selbstwert. Finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich muss sagen, also wenn wir jetzt mal über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen mit dem Thema Konkurrenz in einer Mannschaft, hatte ich immer das Gefühl, beziehungsweise es gab nicht viele Saisons in meiner Karriere, wo ich nicht gespielt habe, gerade hinten raus. Beim VfL Wolfsburg habe ich nicht so viel gespielt. Ich hatte bei Atletico Madrid eine Phase, wo ich nicht gespielt habe. Und ich habe sehr doll gemerkt, dass sich mein Selbstwert verändert. Dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht so wichtig fürs Team. Was trage ich überhaupt bei? Dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Trainer teilweise, ich meine, das wirst du vielleicht auch kennen, Trainer sprechen dann eher mit denen, die gesetzt sind. Die hinten dran sind, werden nicht so wahrgenommen, nicht so berücksichtigt. Und das hat mir schon sehr zugesetzt, muss ich sagen. Ich hatte dann ein enormes Problem mit dieser Situation klar zu kommen, in diesem Konkurrenzkampf gerade hinten dran zu sein. Also für mich war es schwer.
Also ich habe vor ein paar Tagen gesagt, da war ich auf einer anderen Veranstaltung, da kam auch die Frage auf, so wie schwierig es ist, sein Selbstwert und so das, was bin ich als Mensch wert, überhaupt, wenn man in einer Fußballmannschaft spielt, von seinem sportlichen Wert sich davon abzukapseln.
Das ist so schwer.
Ich wiederhole meine Antwort, die ich darauf gegeben habe, ist, ich habe es ehrlicherweise während meiner Karriere nie geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Also das ist die ehrliche Antwort. Ich habe es nicht geschafft, mich davon frei zu machen.
Du hattest aber wenige Phasen, wo du auf der Bank gesessen hast.
Denkt man. Also am Ende des Tages waren es, glaube ich, mehr, als man denken könnte. Klar, einen Großteil der Zeit habe ich von Anfang an gespielt, war gesetzt, habe viel auch das Vertrauen von den Trainern, von den jeweiligen bekommen. War auch ehrlicherweise in der Zeit dann am besten. Habe am besten performt. War also ein Spieler, der das auf jeden Fall auch brauchte. Aber habe auch Zeiten gehabt, wo ich hinten dran war. Das war dann immer auch ein Stück weit für mich überraschend erstmal und eine persönliche Niederlage. Es war immer eine persönliche Niederlage. Und ich würde sogar behaupten, ich bin das Paradebeispiel, dass man nicht pauschal sagen kann, Spieler XY oder Spielerin XY geht so und so damit um. Weil ich habe auch da verschiedene Phasen durchgemacht.
Turit hat es schon genannt. Ein zentraler psychologischer Mechanismus hinter Konkurrenz ist der soziale Vergleich. Das bedeutet, wir Menschen bewerten uns nicht im luftleeren Raum. Wir brauchen immer andere, um zu wissen, wo wir stehen. Wir vergleichen uns also ständig. Wer ist besser, schöner, erfolgreicher, schneller? Im Alltag passiert das ständig, in der Schule, beim Blick auf Noten, im Job, bei Beförderungen oder eben im Fußball, wenn wir auf einmal auf der Bank sitzen. Dabei unterscheidet man zwei Richtungen. Beim Aufwärtsvergleich schauen wir auf Menschen, die wir als besser wahrnehmen. Das kann uns einerseits motivieren, aber das kann auch Frust auslösen. Beim Abwärtsvergleich blicken wir auf Menschen, die schlechter abschneiden. Das kann unser Selbstwertgefühl dann kurzzeitig stärken. Zum Umgang damit. Der vielleicht wichtigste Tipp aus psychologischer Sicht: Vergleiche dich mit dir selbst. Auch wenn soziale Vergleiche durchaus auch hilfreich sein können und auch ganz natürlich sind, andere Spieler haben andere Voraussetzungen, Trainingsbedingungen oder Talente. Kurz gesagt, Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Die Leistung anderer ist also kein objektiver Maßstab für deinen Wert. Denn der wichtigste Maßstab bist du selbst. Wer warst du gestern, letzte Woche, letzte Saison? Dieser Vergleich ist valide, weil er deine eigenen Fortschritte widerspiegelt. In dem Zusammenhang drei kurze Impulse. Fokussiere dich auf deine eigene persönliche Entwicklung. Setze dir konkrete, realistische Ziele, Technik verbessern, Kondition steigern, mentale Stärke ausbauen, was auch immer dein Ziel ist. Erfolg wird dadurch messbar an deinem Fortschritt und nicht an dem, was andere leisten. Nutze den Aufwärtsvergleich bewusst. Es ist vollkommen okay, sich von besseren Spielern inspirieren zu lassen, aber nur, wenn du dabei realistisch bleibst und erkennst, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Andernfalls erzeugt der Vergleich eher Frust und untergräbt dann dein Selbstwertgefühl. Und ganz wichtig zum Selbstwert. Wir können uns nur immer wieder daran erinnern, dein Wert als Person hängt nicht von Minuten auf dem Platz oder von Erfolgen ab, auch wenn es sich oft so anfühlt. Nicht spielen heißt nicht, dass du schlecht bist. Taktische Entscheidungen oder äußere Umstände können das auch beeinflussen. Ich gebe zu, das ist wahrscheinlich der schwierigste Part, aber wie im Fußball ist es auch hier eine Art Training. Immer wieder reflektieren. Merken, was beeinflusst gerade meinen Selbstwert? Warum gerät mein Selbstwert ins Schwanken? Und dann immer wieder den Fokus weg vom reinen Leistungsbezug auf meine individuelle Entwicklung lenken. Damit gehen wir immer und immer wieder kleine Steps im Umgang mit der Situation.
Also es gab eine Phase, erste Phase, ich glaube 2017. Wir sind im Abstiegskampf. Im März kam Jeff Salbene. Ich war Kapitän der Mannschaft, ich war bester Torschütze der Mannschaft zu dem Zeitpunkt und er hat mich auf die Bank gesetzt. Vollkommen aus dem Nichts.
Dann fehlt einem natürlich auch das Verständnis dafür. Ne?
Gar kein Verständnis, sage ich auch nach wie vor. Zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt, hinten raus, total logisch, dass es gemacht hat, weil ich einen Fitnesszustand hatte.
Der zu wünschen übrig ließ.
Der einfach überhaupt nicht für die Art und Weise des Fußballs gemacht war, den er hat spielen lassen. Mhm. Also hohes Pressing, laufintensiv. Torschießen konnte ich schon immer, aber meine körperlichen Voraussetzungen waren für die Art des Fußballs nicht gemacht. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden. Das heißt, Ich habe über alles und jeden geschimpft. Ne? Über den Trainer. Habe gesagt, wie kann er mich nicht spielen lassen? Habe auch nicht öffentlich und auch nicht bei anderen innerhalb der Mannschaft, sondern mehr so zu Hause dann auch über meine Konkurrenten, die vor mir dann gespielt haben, meine Mannschaftskameraden, ne, die ich eigentlich hätte, ich Kapitän, musst du ja Vorbild sein. Eigentlich hätte ich die, und ich habe sie auch innerhalb der Spiele dann gepusht, vorm Spiel gepusht, während des Spiels gepusht, aber danach.
Aber wie authentisch kann das sein?
Ja, das ist ja dann auch immer die Frage. Weiß ich nicht. Da musst du ja die anderen fragen, wie authentisch das rübergekommen ist. Das kann ich dir nicht beantworten. aber ich habe es zumindest alibimäßig gemacht, aber bin dann trotzdem nach Hause gefahren und habe über die hergezogen. Ne? Mhm. Hab's aber nie, also hoffe, ich habe der Mannschaft nicht zu sehr damit geschadet und es hat keiner mitbekommen, kann das trotzdem sein, ne? Weil auch da gerätst du einmal an den Falschen, ne? Sprichst du einmal mit dem Falschen darüber und es zieht seine Kreise, auch total gefährlich. Ich wollte, dass dieser Verein, dass mein Verein, war es ja damals auch schon, dass meine Mannschaft Erfolg hat.
Was für ein Zwiespalt, ne?
Total ekelhaft, weil du willst spielen, spielst aber nicht. Mhm. Du willst an deinem Konkurrenten vorbei. Wie machst du das, ne? Ja, keine Ahnung. Dann habe ich mich erstmal ein bisschen selbst bemitleidet und gesagt, die ganze Welt ist scheiße und alle sind ungerecht zu mir. Dann haben wir den Klassenerhalt geschafft. Gott sei Dank.
Und das ist jetzt eigentlich so das Spannende, ne? Das führt uns eigentlich schon zum zweiten Punkt. Leistungsmotivation und Umgang mit Wettbewerb. Wie hast du darauf reagiert, auf diese Situation? Also hast du das angenommen?
Im ersten Moment nein. Also im ersten Moment habe ich dann halt gesagt, ja gut, dann macht halt euren Scheiß alleine so ungefähr. Dann spielt halt wer anders. Aber trotzdem wollte ich, dass wir als Team, als Mannschaft, als Verein Erfolg haben und war überglücklich, dass wir dann auch am Ende der Saison am letzten Spiel dann Klassenerhalt geschafft haben. So, und dann war mal Zeit, da geht es ja um super viel, weil wenn du gegen den Abstieg spielst zum Beispiel, geht es ja auch um Arbeitsplätze von Leuten, die du kennst im Verein.
Natürlich.
Ne, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über diesen Druck, der dann auch entstehen kann. So, und dann ist Sommerpause und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, warte mal, ey, hat es vielleicht Gründe, warum du nicht gespielt hast? Was kannst du denn jetzt, also was kann ich machen, was kann ich verändern, um meinen Trainer zu überzeugen? Und habe dann in der Sommerpause ein Fitnessprogramm durchgezogen, statt mich auszuruhen.
Und ich kann euch so viel verraten, das hat Fabi mir schon mal gesagt. Wie viele Kilo hast du abgenommen?
Ja, keine Ahnung, 4, 5, 6 ungefähr. Also es waren schon
also das hat dich schon angespornt.
Dann hat es mich angespornt. Ja, aber das war meine zweite Reaktion.
Ja.
Ne, also du durchläufst total viele Phasen auch. Das heißt, du musst erstmal für dich auch, das ist ja nicht einfach. Du musst ja als Mensch erstmal überlegen, wie gehst du mit Konkurrenz dann in dem Moment überhaupt um?
Ja, voll. Ich muss sagen, bei mir war es auch immer so, ich habe ja schon gesagt, es gab nicht so viele Phasen, wo ich auf der Bank saß. Das heißt, ich kannte das nicht. Und ich muss wirklich sagen, meine besten Saisons habe ich eigentlich gespielt, wenn ich vollstes Vertrauen vom Trainer oder der Trainerin hatte und eigentlich wusste, du kannst dir jetzt auch mal ein Spiel vielleicht leisten, wo du mal so ein bisschen unter den Erwartungen bleibst, weil du wirst nächstes Spiel wieder spielen. Also dieses vollste Vertrauen, diese Sicherheit, ich kann noch mal einen Fehler machen, hat mich eigentlich zur Höchstleistung angesprochen. Bei mir war es eigentlich, also ich war eher der Typ, der den zu viel Konkurrenz eher ein bisschen gehemmt hat, weil ich mich dann selbst unter Druck gesetzt habe, weil ich immer dachte, du musst jetzt in jeder Sekunde alles geben, auch ein bisschen übermotiviert dann natürlich in die Aktion reingegangen, wenn man das Gefühl hat, man muss alles rausholen, weil sonst verliert man direkt wieder seinen Platz. Deswegen muss ich sagen, dass mich Konkurrenz auch teilweise sogar ein bisschen gehemmt hat.
Ja, das sind halt dann die beiden Möglichkeiten. Entweder hemmst dich in deiner persönlichen Entwicklung oder, wie es bei mir dann der Fall war, spornt dich an. Also wir sind ja alle verschieden. Wir sind alles grundverschiedene Typen. Ne? Jeder geht anders mit dieser Situation um. Total schwierig. Ich glaube, wichtig ist halt zu lernen, aber das ist für junge Menschen umso schwieriger. Ich habe es, wie gesagt, auch als erfahrener Mensch nicht geschafft, sich erstmal davon freizumachen, dass dein Selbstwert total 100% abhängig ist von dem, was du leistest.
Ja, aber trotzdem natürlich schwierig, wenn du persönliche Ziele hast natürlich im Fußball. Ich habe es gerade gesagt, entweder du bist im Jugendfußball noch unterwegs, willst erstmal einen Profivertrag oder willst weiter Verträge, gute Verträge auch unterschreiben. Dann hast du natürlich auch innerlich oder machst dir zumindest den Druck, auch spielen zu müssen. Und dann in einer Situation zu sein, wo du auf der Bank sitzt und merkst, mein Konkurrent spielt und ich komme nicht dran vorbei, dann wird es einfach auch schwierig. Und dann diesen Punkt zu haben, okay, ich sehe das als Ansporn und gebe noch mehr, das ist schon schwierig. Und sich nicht einfach zu verbuddeln oder über andere herzuziehen. Das ist einfach, also ich muss sagen, ich habe da in meiner Karriere nie den perfekten Weg, glaube ich, gefunden, gerade in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe. Wäre schon spannend eigentlich mal, wie denn der perfekte Umgang mit solchen Situationen ist.
Ich glaube, gibt es nicht den perfekten Umgang. Also Konkurrenz ist da. Die ist entweder gut oder schlecht. Und dann ist es dir selbst überlassen, was du da rausziehst. Du musst für dich entscheiden, sporn's mich an oder lass mich davon runterziehen. Und schwierig.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann in dieser Rolle bist und hinten dran stehst und dann eingewechselt wirst, dann hast du häufig so dieses, dann hast du noch 10 Minuten, um irgendwie zu zeigen, ja, aber nächstes Mal möchte ich spielen, Trainer.
Ja.
Und das ist ja so. Für mich war das dann eigentlich immer so ein ganz schwieriger Moment, weil ich dachte, in diesen 10 Minuten muss ich jetzt alles zeigen.
Mhm.
Weil wenn nicht, dann habe ich ja auch gar keine Chance, an meiner Konkurrentin vorbeizuziehen. Und das hat schon Druck gemacht. Und ich glaube, am Ende ist es ja wahrscheinlich auch in jedem Job so, in dem man irgendwie hinten dran ist und dann das Gefühl hat, jetzt muss ich mal meinem Chef heute, genau heute zeigen, dass ich gut bin und dass ich vielleicht eine Beförderung verdient habe, was auch immer. Ich glaube, man tendiert auch schnell dazu, dann einfach zu verkrampfen und in dem Moment dann, wo man eine Chance bekommt, einfach viel zu viel zu wollen.
Neben dem sozialen Vergleich gibt es noch weitere psychologische Mechanismen hinter Konkurrenz. Die Leistungsmotivationstheorie vom deutschen Psychologen Heinz Heckhausen zeigt zum Beispiel, Menschen unterscheiden sich darin, wie sie auf Wettbewerb reagieren. Wir haben einmal eine starke Erfolgsmotivation und dann wiederum eine Misserfolgsmotivation. Wer stark erfolgsmotiviert ist, empfindet Konkurrenz eher als Ansporn und sucht Herausforderungen und nutzt den Wettbewerb, um seine Fähigkeiten zu zeigen. Konkurrenz wird hier eher ein Motor für Leistung, also eine Art Motivation. Wer dagegen stark misserfolgsmotiviert ist, fürchtet eher das Scheitern und fühlt sich schneller blockiert, meidet riskante Situationen. Also kurz gesagt, Konkurrenz wirkt eher hemmend. Das heißt nicht, dass man daran nicht arbeiten kann. Auch Spieler, die von Natur aus eher misserfolgsmotiviert sind, können lernen, Konkurrenz als Ansporn zu sehen. Psychologisch betrachtet liegt hier der Schlüssel wieder im Growth Mindset. Treue HörerInnen wissen noch, worum es hier geht. Kurz gesagt, wer daran glaubt, dass Fähigkeiten und Leistung entwickelbar sind, interpretiert Rückschläge oder auf der Bank sitzen nicht als Bedrohung des Selbstwerts, sondern eher als Chance zu lernen. Gleichzeitig, auch hier wieder, Thema Vergleichen, kann man den Fokus eher auf intrapersonale Vergleiche richten, also auf meinen eigenen Fortschritt, anstatt auf die Leistung anderer oder darauf, dass die anderen mehr spielen. Das Ganze kann dann meine eigene Motivation steigern und letztendlich auch wieder den Selbstwert schützen. Das bedeutet grundsätzlich, Konkurrenz ist an sich kein externer Druck, der uns blockiert oder wertlos machen muss, sondern eher eine Situation, die wir steuern können. Wenn wir verstehen, welche psychologischen Mechanismen wirken, können wir bewusster reagieren und Konkurrenz in eine Chance zur Verbesserung verwandeln, selbst wenn die äußeren Umstände gerade nicht optimal sind. Und noch ein kurzer Input dazu. Den perfekten Umgang gibt es vermutlich auch gar nicht. Das haben Turit und Fabi ja auch schon erwähnt. In einer perfekten Welt würden wir vermutlich sofort total bewusst und reflektiert an die Situation herangehen, sie als Herausforderung sehen und dann sofort am persönlichen Prozess arbeiten. Dass wir in solchen Situationen zunächst aber mal emotional reagieren und uns auch in unserem Selbstwert angegriffen fühlen, ist total verständlich. Wichtig ist dann eher der nächste Schritt. Und zwar, wie kann ich die Emotionen vielleicht als Motivation nutzen? Gegebenenfalls auch rational zu analysieren. Okay, was kann ich denn vielleicht konkret besser machen? Also wie Fabi auch schon ganz richtig gesagt hat, es geht immer um den Umgang mit der Situation. Wie nehme ich die Situation an? Wie bewerte ich sie? Und was sagt sie mir vielleicht auch? Im Laufe unseres Lebens können wir so versuchen, den Umgang mit belastenden Situationen gesünder zu gestalten. Aber wie so oft, das ist sehr individuell und auch sehr komplex. Daher können wir hier nur ermutigen, reflektieren, analysieren und auch Dinge auszuprobieren, damit wir an schwierigen Situationen wachsen können, ganz gemäß des Konzepts des Growth Mindsets.
Du hast gerade Chef und Trainer gesagt. Ich finde, das ist auch ein zentraler Punkt, den man nochmal hervorheben muss. Ne? Also wir brauchen alle irgendwie auch, manchmal sehen wir uns ja dann auch so nach einer Art, nach Führung, nach einer Persönlichkeit, die so die Führung übernimmt. Also da Trainer im Sport spielen schon eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Thomas Tuchel hat auch mal gesagt, Konkurrenz ist nur dann gefährlich, wenn sie nicht klar kommuniziert wird.
Ja, also, genau. Ja,
voll. Am Ende ist es so, dass wir alle Sport, warum haben wir angefangen? Weil wir Bock auf Fußball hatten. Du willst ja den Sport dann auch, du verlierst das ja nicht. Gerade in schwierigen Phasen habe ich das auch immer gemacht, dass ich mir so gedacht habe, ey, Fußball ist halt klar ein Geschäft gewesen dann irgendwie, aber es ist auch das, was du liebst, ne? Und das, was du liebst, das willst du auch machen. Du willst dann spielen, du willst nicht auf der Bank sitzen, du willst anderen zeigen, was du kannst, aber es ist, ja.
Und deswegen muss ich sagen, dass für mich auch eigentlich immer die Trainer und Trainerinnen die Besten waren, die einfach nicht Fußball inhaltlich die besten Übungen jetzt auf dem Platz gemacht haben, die dir als Mannschaft gezeigt haben, wie können wir am besten unser offensives Umschaltverhalten nach Ballgewinn nach vorne bringen, sondern eigentlich die, die es geschafft haben, alle mitzunehmen.
Aber du hast ja auch ein paar Titel geholt. Hättest du am besten gemacht. Fällt dir wer ein?
Ja, ich habe Titel geholt. Das stimmt. Aber ich muss sagen, so in der Perfektion, wie ich es eigentlich mir erhoffen würde, habe ich wenig Trainer gehabt, die das wirklich gemacht haben. Ich habe ja gesagt, ich habe ja die meiste Zeit in meiner Karriere wirklich gespielt und war sehr konkurrenzlos gesetzt auf meiner Position, was mir ja persönlich auch geholfen hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch später erst gelernt, mal überhaupt ein Auge dafür zu haben, wie es den Spielerinnen geht, die nicht so viel spielen. Weil für mich, ich kann es ja zum Beispiel sagen, ich habe 6 Jahre lang in Leverkusen gespielt. Ich habe 6 Jahre lang eigentlich Stammspielerin gespielt. Ich glaube, ich habe in diesen 6 Jahren gefühlt 2 Spiele, kam ich mal von der Bank. Aber dann auch, weil ich die Woche davor wahrscheinlich ein bisschen krank war. Und deswegen war das für mich so alles, ich habe das so als gegeben gesehen. Und selbstverständlich, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie es denn den Spielerinnen geht, die eben nicht spielen. Das musste ich erst lernen, als ich selber mal in der Situation war, was mir vielleicht dann auch geholfen hat, persönlich nochmal auch ein bisschen zu reifen. Deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, wie die Trainer es zu der Zeit gemacht haben, als ich selber immer gespielt habe, wie die mit den Spielerinnen umgegangen sind, die hinten dran waren. Und ich glaube, da gab es viele Trainer, die auch noch Potenzial nach oben hatten.
Ich habe vorhin schon mal ein Beispiel gesagt. Erste Beispiel, Stefan Krämer 2013, der hat, wir kamen nur über Team Spirit, nicht nur, wir konnten, waren einfach nicht fußballerisch die beste Mannschaft. Jeder kannte seinen Platz. So, der hat alle gleich behandelt. Dann hatten wir aber auch Trainer, die ganz offensichtlich eine erste Elf hatten. Und ich habe es auch erlebt, dass sie dann mit Ersatzspielern anders umgegangen sind, mhm, als mit Stammspielern. Und trotzdem hatten wir Erfolg. Weil wir einfach auch Charaktere dann in der Mannschaft hatten, die damit umgehen konnten. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also du kannst ja als Spieler, der hinten dran ist, oder Spielerin, die hinten dran ist, kannst du entweder auf bockig oder auf stur schalten und sagen, was will der Alte schon wieder von mir? Labert mich wieder doof voll. Dass wir da bei Stammspielern, mit denen wir da nie so umgehen, ja, ne? Hätte einer von denen totale Leistungseinbrüche gehabt, hätte das sicherlich auch daran gelegen, dass in dem Moment ja er mit der Konkurrenz, die er augenscheinlich hatte, nicht klargekommen wäre. Dann habe ich aber auch erlebt, jetzt zum Schluss, Mitch Knier zum Beispiel, aktuell Trainer bei Arminia, dem habe ich das, der hat das uns als Mannschaft total authentisch und offen und immer wieder, vor allem auch wiederholend, vermittelt. Es gibt hier keine 11 Stammspieler, es gibt auch nicht 12, 13 Stammspieler. Es gibt hier eine Gruppe von 17 Leuten, 18 Leuten. Und wer da gut performt und wer besser vielleicht auch zum Gegner passt, der spielt am Wochenende.
Scheint ja gut funktioniert zu haben, wenn man sich die Mannschaft auch mal so die letzten Jahre anschaut.
Total, total.
Sie wäre ja auch nie zum Beispiel jetzt im DFB-Pokal zu solchen Leistungen fähig gewesen, ja, wenn man nicht irgendwie als Gruppe funktioniert hätte, wenn der Trainer es nicht gut gemacht hätte.
Ja, das ist dann vom Trainer aus super kommuniziert und am Ende auch von der Gruppe total gut angenommen. Aber auch das ist ja heutzutage, boah, ich finde es total schwer zu umschreiben, wenn dein Konkurrent ständig vor dir ist und du trotzdem, dann hast du mal eine Phase, wo du im Training total Gas gibst und hast das Gefühl, du performst besser als dein Konkurrent. Dann hat die Konkurrenz dich in dem Moment total dazu beflügelt und angetrieben, bessere Leistungen zu bringen. Das ist der Weg, den man sich ja wünscht. Dann kann es natürlich aber auch trainerabhängig sein, dass du trotzdem keine Chance von deinem Trainer kriegst.
Und dann wird es schwer.
Und dann, ne, kommt der Wendepunkt. Dann, ja, brichst du halt total ein.
Ja.
Dann fängst du an zu zweifeln. Dann machst du deinen Selbstwert noch mehr an deinem sportlichen Wert für die Mannschaft, für den Verein fest.
Mhm.
Dann fällst du vielleicht auch in so ein Loch, kommst da nicht mehr raus. Dann sitzt du wieder da und überlegst, was soll ich jetzt machen? Ne? Also es gibt diese beiden Wege letztendlich an der Konkurrenz zu zerbrechen, kaputt zu gehen oder an ihr zu wachsen.
Erinnert mich nochmal an eine Situation damals bei mir bei Atletico. Ich bin da hingewechselt als klassischer Rechtsaußen. Also ich bin ja eigentlich immer Außenbahnspielerin gewesen. Nach 4 Spieltagen ist der Trainer, der mich geholt hat, rausgeschmissen worden, weil wir irgendwie, hat sich mit der Führungsebene überworfen, hat alles nicht funktioniert, Trainer weg. Kam ein neuer Trainer, der ein ganz anderes taktisches System gespielt hat, nämlich mit einer engen Raute, also keine klassische Flügelspieler im System. Ja, und dann war ich da, hab da gesessen, war in jedem Training, hab immer Gas gegeben, aber ich war gar nicht in der Lage, mich gegen meine Konkurrenz durchzusetzen, weil es meine Position quasi gar nicht gab auf dem Spielfeld. Also er hatte gar keine Idee, wo er mich einsetzen soll. Und dann ist es bei mir auch so ein bisschen ins Negative umgeschlagen. Ich gedacht habe, ja, was machst du hier? Du gibst jeden Tag Gas. Egal, wie viel Leistung du hier bringst, der Trainer berücksichtigt dich nicht. Am Ende hat er mich als rechte Verteidigerin auflaufen lassen, um mir überhaupt ein bisschen Spielzeit zu geben. Hat auch ganz gut funktioniert. Aber da habe ich genau das, was du sagst. Irgendwann fängt man natürlich an, wenn man Gas gibt, aber trotzdem immer übersehen und nicht berücksichtigt wird, dann fängt man natürlich auch an zu zweifeln, ne?
Ja, dann fängt man an zu zweifeln und vielleicht ist das genau der Moment, wo du halt dann auch deine Mitspieler brauchst. Ne? Also wir haben ganz am Anfang gesagt, Konkurrenz ist immer da, Druck ist immer da und du spielst ja trotzdem in einem Team. Und dann bist du halt auch angewiesen auf deine Mitspieler vielleicht, dass du einen Mitspieler oder zwei Mitspielerinnen hast, die merken, du fängst gerade an zu zweifeln, aber wir brauchen diese Person ja trotzdem im Team, weil sie uns vielleicht auf eine andere Art und Weise als jetzt gerade auf dem Spielfeld trotzdem gut tut, in der Kabine zum Beispiel. Und da bin ich ehrlich, habe ich während meiner aktiven Zeit verpasst, das hätte ich rückblickend schon auch hin und wieder mal machen können. Also da dann auch auf die Spieler, die nicht so viel spielen, zuzugehen, ja, auf meine Konkurrenten zuzugehen und mal zu sagen, ey, ich weiß, ist gerade scheiße für dich, du bist hinten dran, ich fühle das, aber bleib dran, wir brauchen dich auf die eine oder andere Art und Weise noch. Das habe ich im höheren Fußballeralter habe ich es dann ein paar Mal gemacht, ne? Aber das ist ein langer, langer Prozess bei mir gewesen, das zu verstehen und zu lernen.
Voll. Und genau darüber habe ich auch gerade nachgedacht, als ich erzählt habe, dass es in den Jahren, wo ich anfangs immer gespielt habe, ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe und jetzt im Nachhinein, also wenn uns hier irgendjemand nur hört, der gerade aktiv Fußball spielt oder Trainer oder Trainerin ist, sprecht mit den Leuten, die hinten dran stehen, weil das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Leistung, du bist genauso wichtig fürs Team, egal ob es jetzt eine Mitspielerin oder ein Trainer ist, der auf dich zugeht und dir das sagt, es ist so wichtig und hätte ich das vorher schon mal irgendwie gecheckt, dass das auch ein ganz krasser Ansporn für so ein Team und für die sein kann, die hinten dran sind, wenn einfach mit ihnen geredet wird, sie gesehen werden. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen früher schon mal machen können. Deswegen, wenn ihr uns hört und im Team spielt, nehmt die Leute mit.
Ja, ihr wisst es genauso wie wir. Konkurrenz, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die ist halt da. Ne? Das kann man auch nicht wegdiskutieren, aber es ist eben auch nichts, wovor man Angst haben muss. Ne? Also es sollte akzeptiert werden, dass man gerade in einem Teamsport dann auch innerhalb der eigenen Mannschaft Konkurrenz hat. Damit muss man sich auseinandersetzen, muss für sich halt, hab's vorhin kurz angerissen, auch ich habe ja verschiedene Phasen durchlebt. Einmal total bockig und dann einmal total, dass es mich angestachelt hat. Ne, da muss man für sich eine Strategie oder eine Art und Weise damit umzugehen entwickeln, auch reflektieren, was passiert da gerade bei mir, warum ist das so, warum ist meine Lage so, und trotzdem bleibe ich dabei, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ne, wir sprechen jetzt immer über Fußball, aber das kann auch Leuten im Büro oder in der Schule, in der Uni, keine Ahnung, im Privatleben. Sprecht miteinander. Ich sag's immer wieder, keine Ahnung, wie oft ich in den letzten Wochen gesagt habe, sprecht miteinander, weil Kommunikation ist so wichtig. Und ich habe es einfach so wenig gemacht während meiner aktiven Zeit. Ich hätte viel, viel mehr machen können. Mhm. Sprecht miteinander, vor allem mit den Leuten, die hinten dran sind, wo ihr auch das Gefühl habt, die brauchen jetzt vielleicht gerade ein bisschen Unterstützung. Auch wenn ich mit denen gerade in direkter Konkurrenz stehe, dann vielleicht noch umso mehr. Weil am Ende macht das auch ein Führungsspieler, eine Führungsspielerin aus und eine starke Persönlichkeit.
Ja, und bei aller Konkurrenz muss man ja schon auch sagen, dass Fußballteams, auch wenn Konkurrenz herrscht, gehst du sicherlich mit, haben wir auch unsere besten Freundinnen und Freunde auch im Fußball und in Mannschaften und Teams kennengelernt. Und am Ende gibt dir das ja trotzdem auch so viel. Auch Freundschaften können trotz Konkurrenzdruck entstehen. Deswegen, wie du schon sagst, eigentlich darf man keine Angst vor Konkurrenz haben, sondern muss eher als Ansporn sehen. Und es kann sich ja trotzdem so viel bilden in einem Team, was Freundschaft betrifft, was Zusammenhalt betrifft.
Ja, es gilt ja wie bei jeder Folge, wir werden ja auch nie ein Thema hier besprechen, was wir irgendwie zumachen. Also wo wir
dafür haben wir uns echt die falschen Themen ausgesucht.
Ja, wo wir irgendwie sagen können,
so nicht anders.
So nicht anders, genau, das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Ich habe es jetzt auch selber nochmal gemerkt, während wir darüber gesprochen haben. Es ist schon ein mega komplexes Thema. Ich werde jetzt 38 Ende des Jahres.
Echt? Bist du fast 40?
Ich bin knapp über 30. knapp Mitte, Ende. Die meisten schätzen mich auf Mitte, Ende 20. So. Es war ein langer Weg, das zu lernen und das zu verstehen. Und es hat über meine aktive Karriere hinaus gedauert. Deswegen vielleicht hören jüngere Spielerinnen uns jetzt zu, hinterfragen sich dann. Und wenn es nur einer oder eine macht, dann hat schon was geholfen, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich denke auch.
Ansonsten, Turit, bleibt mir nichts, als dir
Danke zu sagen.
Danke,
du wolltest ja, dass sich auch mal bei mir bedankt wird für die tollen Infos.
Ja, habe ich ja, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben.
Aber dein Job ist heute auf der Strecke geblieben, die Vorstellung des Gastes, ne? Da musst du dich nächstes Mal dann wieder richtig ins Zeug legen. Mhm. Für mich hast du ja nicht vorgestellt.
Mir gegenüber sitzt Turit Knaack, die mit beiden Händen gleichzeitig gut schreiben kann.
Und ich zeige dir das gleich nach der Aufzeichnung, dass ich das wirklich kann.
Alles klar, freue ich mich drauf.
Danke fürs Zuhören.
Ansonsten danke fürs Zuhören und eine gute Woche.
Ciao.
Für uns war es heute wieder eine sehr spannende Folge, die vielleicht bei vielen von euch auch wieder etwas zum Nachdenken angeregt hat. Am Ende bleibt die Erkenntnis, jeder Profi, bevor er oder sie Profi wurde, war vermutlich vor allem eins: auf dem Platz. Wer viel spielte, hatte mehr Chancen, es ganz nach oben zu schaffen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber der Verdacht liegt nahe, dass Spielzeit und Entwicklung eng zusammenhängen. Und dann, wenn du es nach oben geschafft hast, wird die Luft nochmal dünner. Plötzlich spürst du den Leistungsdruck und Konkurrenz ungleich höher und vielleicht kommen auch die ersten Selbstzweifel auf. Bin ich gut genug? Der schmale Grat zwischen Teamgedanke und dem eigenen Platz im System wird spürbar. Und jede Spielerin, jeder Spieler geht anders damit um. Das hat man allein bei Fabio und mir gesehen. Die einen verbreiten schlechte Stimmung, die anderen wirken in sich gekehrt, wieder andere werden sichtbar motiviert. Es beginnt schon mit der Zusammenstellung des Kaders. Welche Charaktere passen zusammen? Gibt es eine klare Hierarchie? Kann ich meinen Platz finden? All diese Fragen beeinflussen, wie wir uns fühlen, ob wir uns einbringen können und letztendlich auch, wie wir spielen. Manche brauchen Sicherheit, um unter diesem Druck zu performen. Andere wiederum werden genau durch diesen Konkurrenzdruck zu Höchstleistungen angetrieben. Aber eines bleibt gleich. Du willst spielen. Die wenigsten werden Profis, um auf der Bank zu sitzen. Und hier kommt neben der Kaderplanung ein entscheidender Faktor ins Spiel. Die Rolle der Trainerinnen und Trainer. Wie werden die Rollen verteilt? Fühlst du dich trotz weniger Einsatzzeiten als Teil des Plans? Wirst du dennoch wahrgenommen? Welche Signale bekommst du, wenn du endlich die Chance bekommst, dich zu zeigen? Wichtig ist dabei vermutlich, dass wir als betroffener Spieler oder Spielerin einen Plan haben, dass wir eine Vogelperspektive auf uns selbst einnehmen. Je länger man darüber spricht, desto klarer wird, wie spannend die Prozesse in unserem Kopf tatsächlich sind. Denn ganz menschlich betrachtet, wir wollen alle stattfinden, spielen, eine Rolle einnehmen. Vielleicht ist das genau der Moment, in dem Becks Impulse besonders wertvoll werden. Nicht nur, wenn du im Fußball auf der Bank sitzt, sondern überall dort, wo du dich fragst, welche Rolle spiele ich gerade und welche will ich spielen? Die gute und befreiende Nachricht, wir können es steuern. Denn am Ende Konkurrenz werden wir immer in unserem Leben haben. Aber wir können lernen, bei uns selbst zu bleiben, zu verstehen, warum wir uns gerade so fühlen. Nicht im Moment verharren, sondern aktiv werden, daraus Motivation ziehen, uns zu verbessern und uns vor allem mental auf den Moment vorzubereiten, in dem wir wieder auf den Platz dürfen, um unsere beste Leistung abzurufen. Das kann der entscheidende Impuls sein. Nicht nur für uns selbst, sondern vor allem auch fürs Team.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht. Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat. Sag, ja. Wie weit noch? Wie weit? Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß, Tränen und Zeit. Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.